Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Leben lernen. Da haben wir uns eine interessante Aussage hergenommen. Wo lernt man denn leben? Wer sagt einem denn was fürs Leben? Die Schule? Die Erfahrungen? Die Eltern? Wo lernen wir leben?
Elsbeth, ich freue mich, wir machen gemeinsam einen Podcast und das Thema, du hast es erwähnt, Leben lernen. Worüber wollen wir eigentlich reden? Oder besser gefragt, warum ist es dir wichtig, darüber zu reden?
Naja, weißt du, Benedikt, mein Leben, über meinem Leben steht eigentlich schon Lernen fast so als Überschrift, weil ich immer irgendwie gern gelernt habe und immer gewusst habe, ich lerne ständig neu dazu und das war mir auch recht so. Aber ich höre natürlich auf der anderen Seite ständig, ob das die Enkelkinder sind oder meine SchülerInnen und so, wozu lernen wir das? Das brauchen wir alles gar nicht. Und das ist mir eigentlich ein großes Anliegen, das einmal zu überlegen, was muss man eigentlich lernen, damit es einem gut geht? Weil ich lerne leben, heißt ja für mich eigentlich, ich lerne, dass ich so lebe, dass ich mit mir im Einklang bin oder so. Es wäre so meine Idee, dass ich zu mir sagen kann, ich lebe gut und gern, dann lebe ich erst so.
Ich meine, mir kommt ja sofort in den Sinn, so diese typische, wie soll ich sagen, politische Grundlinie, lebenslanges Lernen. Also, ja. Oder dann so Sätze, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Also diese abgedroschenen, ich sage es jetzt einmal so provokativ, abgedroschenen Floskeln, die wir ja alle kennen, aber was es dann wirklich heißt. Meine Schulzeit ist lange zurück. Insofern, Lernen hat natürlich, glaube ich, was mit Schule zu tun, aber da werden wir sicher drauf zu sprechen kommen. Aber für mich ist es wirklich das Bewusstsein, ich lerne jeden Tag. Und das ist gar nicht vielleicht so im Bewusstsein drinnen, aber es ist ja notwendig. Nur was es dann ganz konkret heißt, ist die große Frage.
Das ist die Frage. Und jetzt nehme ich doch ein kleines Beispiel so, also, dass es Einleitung auch gut ist. Es gibt ja diese wunderbaren Floskeln, wie du gesagt hast, ja. Die sind ja, wenn man nur auf Schule blickt, kurz, im allgemeinen Teil ja unglaublich ausgebreitet, ja, wie man ein guter Mensch ist und was man alles lernen soll in der Schule. Das habe ich dann auch meinen Schülerinnen, den Älteren, den 18-Jährigen, vorgelegt als Schularbeit. Die haben diesen allgemeinen Teil des Lehrplans sozusagen, also was Schule soll, gelesen. Und die einstimmige Reaktion war, ha, ha, ha.
Was heißt das, ha?
Von dem haben wir in der Schule nichts gelernt, weil da steht natürlich drinnen, man soll ein selbstständiger Mensch werden, man soll sich verantwortlich fühlen, auch für die Gesellschaft, man soll demokratiefähig sein, man soll es als Chance sehen, man soll Multikulturalität auch als Chance sehen. Alle diese schönen Dinge, die wir lernen sollen im Leben, damit wir auch gut zusammenleben können. Und Schule hat offensichtlich für viele junge Menschen das nicht gebracht.
Aber man sagt doch immer, die Schule bereitet auf das Leben vor.
Ja, das ist die Frage.
Ob es dann wirklich so ist oder ob es der Schule gelingt oder ob es unserem heutigen Schulbildungssystem überhaupt gelingt. Ja.
Also das ist die Frage, die mich, ich war 40 Jahre Lehrerin, mich immer begleitet hat. Ja? Wie kann ich meine Schülerinnen auch bestärken in ihrer Selbstreflexion, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie tun, was sie tun.
Ja? Moment, muss man das auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass sie wissen, was sie tun,
Wenn sie tun, was sie tun, wenn sie zum Beispiel eine Aufgabe erfüllen, die ihnen der Lehrer gestellt hat, ja, dann tun sie das, sie machen das, aber sie wissen nicht wirklich, was sie da eigentlich machen, was die Kernidee dahinter ist, was sie da vielleicht fürs Leben lernen könnten. Man kann ja, wenn man es jetzt einmal so sieht, aus allem lernen, ja? Du hast gesagt, du lernst jeden Tag.
Entschuldige, aber genau das, was du vorher jetzt gerade gesagt hast, das trifft es für mich schon auf den Punkt, wenn ich so meine Schulerfahrung reflektiere oder wenn ich heute den Blick auf die Schule habe. Es gibt Lehrpläne, es gibt Bildungsziele oder ich weiß nicht, wie man sie jetzt nennt, Kompetenzziele.
Ja, Kompetenzen, ja.
Kompetenzen, aber trotzdem ist in meinem Kopf bezüglich Schule, es wird gelehrt, es wird gelernt und vielleicht viel auswendig gelernt, das heißt gelehrt und reproduziert. Also ich habe ja selber auch einmal ein paar Jahre unterrichtet und da habe ich es faszinierend gefunden, du vermittelst den SchülerInnen etwas und bemühst dich und lehrst das und machst Übungen und so weiter und so fort. Und nach 3 Wochen merkst du plötzlich im besten Fall, dass die Schüler das replizieren, was du ihnen 3 Wochen vorher gesagt hast. Und sie sagen es plötzlich so, wie wenn es ihr Wissen wäre und wenn sie das mit einer Selbstverständlichkeit bei sich haben. Das kommt mir so in den Sinn und da hat es ja nur einfach was mit Lernen zu tun, weil ich habe was vorgesetzt bekommen. Ich habe es sozusagen mir angeeignet, mir einverleibt und dann gebe ich es wieder. Aber den zweiten Teil, den du gesagt hast, das Wissen darüber, das passiert da ja nicht.
Naja, weil du nur dann, also zuerst, ich muss dir dann das Wort ein bisschen für das Wegreden, weil du sagst einverleibt. Ja? Und wenn ich es mir einverleibt habe, dann habe ich es tatsächlich in mir. Und um das geht's. Meistens tun wir es ja nicht einverleiben oder mit sich selbst sozusagen, ich öffne mein Hirn und das, was das Leben mir serviert oder die Schule oder ein Lernstoff, ist egal, das lasse ich in mich hinein, vergleiche es mit dem, was ich schon weiß, was die Eltern sagen, was ich im Kaffeehaus höre, setze mich damit auseinander, dann habe ich es. Das wäre für mich Lernen. Aber wenn es nur da oben bleibt, außerhalb von meinem Hirn.
Oder im Kurzzeitgedächtnis.
Ja, das lerne ich. Ich meine, ehrlich gesagt, Benedikt, es bemüht sich, ich glaube, eine Kilometerliteratur, ja, ein bisschen sarkastisch gesagt, darum, dass sich das ändert. Ja, es gibt ganz viel Fachliteratur und auch so Wörter wie Bulimiepädagogik. Ja,
was bedeutet das?
Die Schüler lernen was, so wie man halt Essen in sich hineinstopft. Ja, sie stopfen einen Lernstoff in sich hinein. Bei der Prüfung erbrechen sie ihn, ja. Wenn man ein Glück hat, wie bei der Bulimie, man erhofft, dass die doch überleben, wer ein bisschen was drin bleibt, ja. Aber im Grunde genommen ist es weg. Oder mir gefällt der Begriff so gut von der Osterhasenpädagogik. Hast du davon schon was gehört? Sozusagen, hat die Elisabeth Stern vom Max-Planck-Institut hat das so geprägt, der Lehrer hat das Wissen, ja, er versteckt es und die Kinder müssen suchen. Das heißt, immer, wenn die Lehrerin jetzt zum Beispiel, das nennt man den fragend entwickelnden Unterrichtsstil, der ist ja auch, über den reden wir jetzt nicht, aber die Lehrerin hat eben das Wissen und sie sagt, okay, und wer weiß denn, wie das jetzt geht? Und der dann irgendeinen Brocken herausbringt, hat das Ei gefunden und kriegt ein Plus. Aber lernen tut man eigentlich so nicht, sondern man erfüllt die Erwartung der Lehrerin. Ne?
Oh mein Gott. Also das erste Beispiel wirklich so mit der Bulimie ist schon dramatisch, weil es ist eine Krankheit. Und es ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Also das Beispiel triggert mich da jetzt schon etwas.
Ja.
da schrillen ja schon die Alarmzeichen. Und das zweite Beispiel mit dem Osterei, mit dem Osterhasenspielen, naja, das ist, wie schon drinnen steckt, ein Spiel. Puh, das ist eigentlich von so einer erfahrenen Pädagogin wie dir eine ziemlich dramatische Zustandsbeschreibung.
Ja, und sie ist nicht von mir erdacht und sie ist auch nicht von anderen DidaktikerInnen erdacht, sondern O-Ton, ich frage die, oder ich frage sie nicht, sondern die 17-Jährigen sagen, wissen Sie, wie das bei uns in der Schule ist? Unser Hirn ist wie eine große Festplatte und da füllen Sie, ich nehme noch ein anderes Bild, eben den Computer, vielleicht tust dich da leicht, das nicht so krank wie Bulimie. Da füttern wir die Festplatte, ja, bis sie voll ist und bei der Prüfung, Sie haben gesagt, speiben wir es Ihnen hin, ja. Na, aber bei der Prüfung sagen wir Ihnen alles und dann löschen wir die Festplatte, weil wir brauchen ja den Platz wieder für das andere.
Es geht mittels automatischem Lösch.
Ja,
die löschen. Platz schaffen.
Also, und das ist eben für mich nicht lernen. Da habe ich zum Beispiel mehr gelernt, wie ich persönlich in meiner Lebensgeschichte, als ich mehrfach in den Ferien gearbeitet habe, einmal im Krankenhaus, einmal als Putzfrau in der Dresdner Bank in Stuttgart und so, da war ich immer dankbar, da habe ich ganz viel fürs Leben gelernt.
Ja, das sagt man ja oft. Also wenn man so überlegt, was hat mich geprägt, was hat mich fürs Leben sozusagen da wirklich fähig gemacht oder mir die Kompetenz vermittelt, also ich glaube, es ist ja eine Summe von vielen. Oft wird einfach so kritisiert, wir haben eine Schulpflicht, genau. Mindestens einmal 9 Jahre, die jeder in der Schule sein soll. Es liegt dann an einem, wie man das nützt, ob man guter oder schlechter Schüler ist oder ob die Schule gut ist oder schlecht oder ob die Lehrerinnen und Lehrer gut sind oder schlecht oder mich motivieren. Aber also ich höre halt gerade jetzt so aktuell, wir haben den riesengroßen Lehrermangel, wir haben die Schule, die auf der einen Seite so wunderbar und so perfekt beschrieben wird mit diesem Narrativ, auf der anderen Seite haben wir so viele Berichte über Gewalt an der Schule, über überforderte LehrerInnen, LehrerInnen, die Burnouts haben.
Ja.
Also ein ganz, ganz dramatisches Bild. Und meine Schulerfahrung, gut, das ist meine ganz persönlich eigene, mit allen vielleicht ja auch Schweißperlen, die damit verbunden sind, mit Scheitern und mit Erfolg, die ich aber nicht, das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, aber würde vielleicht heute vieles anders machen. Aber wenn ich so über Schule diskutiere manchmal, dann sage ich dann sehr schnell, aber wenn ich das überblicke, in den letzten 20, 30, 40 Jahren hat sich am Lehrplan nichts Grundsätzliches geändert, aber in der Zeit hat sich die Welt massiv geändert. Also wir reden da ja von digitaler Transformation. Die Welt aus meiner Jugend und heute mit Smartphone und grenzenlosem Internet ist eine völlig andere.
Ja, und wie kann das sein? Weißt du, diese Frage stelle ich mir ja ganz oft. Wie kann das sein, dass die Welt sich derartig geändert hat, die Schule aber sozusagen, die so im Zentrum steht, weil 9 Jahre werden Kinder pflichtig in die Schule geschickt, damit sie in dieser Welt sich bewähren können, egal in welchem Beruf. Und sie kriegen ein System vorgesetzt, das so ist wie vor 50, 100 Jahren. Ich verstehe das nicht. Natürlich ist es schwierig. Weißt du, wenn ich als Lehrerin die Sehnsucht habe, dass ich heute 2024 noch so unterrichten kann, dass mir 25 oder gar 30 Schülerinnen mir zuhören, wie ich meine spannenden, von mir aus, ja, ich rede nicht von Faden, da ist überhaupt vorbei, aber meine spannenden Reden halte und ich muss dann sagen, bitte tu die Englischsachen weg. Kannst du bitte aufhören zum Reden? Wieso frisierst du dich jetzt? Kannst du nicht zuhören?
Und das Handy bitte auch weg.
Und Handy bitte, das geht halt nicht mehr. Und die, wenn ich jetzt dem nachweine, und sage, um Gottes Willen, der Lehrberuf ist so arg, ich kann nicht mehr Lehrerin sein, ich halte das nicht mehr aus. Sicher ist es schwer zum Aushalten. Stell dir vor, du musst eine Stunde lang nur schauen, dass dir 30 Leute zuhören. Ja.
Und wie man in der Pädagogik lernt, Störungen haben Vorrang.
Naja, ja. Die nehmen sich ja den Vorrang, indem die sich aufführen. Und wenn du schon über die 30 Sekunden sprichst, was ich jetzt ja auch tue, dann wird schon wieder der Erste kommen und Bleistiftspitzen gehen oder weil sie sich irgendwie bewegen müssen oder aufs Klo oder so. Es geht halt nicht mehr so. Wir müssen jetzt insgesamt anders tun, dass Menschen ins Denken kommen. Ins Denken, nicht nur ins Tun. Mhm. Ins Denken. Ja, das ist die Aufgabe von Schule. Schule heißt denken. Schule heißt nicht tun, was der Lehrer sagt. Oder die Lehrerin.
Ein schönes Wort. Schule heißt denken.
Na sicher.
Nein, ich bin ja vollkommen bei dir. Ich denke nur gerade durch, ja, wie dieses Denken aussieht. Ja. Und ich sehe dann schon auch genau das Problem, dass, weil wenn du diese Diskussionen mit vielen Kolleginnen führst, wird dir ja niemand widersprechen. Das sagen doch die meisten Lehrerinnen und Lehrer, ja, wir müssen Schule neu machen, zeitgemäß, wir müssen sie anpassen. Das wissen wir ja alle.
Ja, aber was? Welche Schlüsse ziehen Lehrerinnen und Lehrer daraus? Wenn du in die Medien so schaust oder die Gewerkschaft reden hörst, sie kaufen halt dann jedem Kind einen Laptop oder richten in jeder Klasse ein Whiteboard ein, aber das, was da hineingefüttert wird, ist ja wieder das Gleiche, weißt du? Und
also das Gleiche, du meinst, weil man einfach nur das Medium ändert,
man ändert
oder
das Medium
zeitgemäß macht, aber nicht die Methode oder wie man das lernt.
Ja, wie man Schülerinnen zum Denken bringt. Und es gibt ja auch, ich möchte hier nicht Eulen nach Athen tragen, es gibt ja doch schon sehr lange die Rede von offenen Aufgaben. Ja? Mhm. Ich würde mir zum Beispiel viel leichter tun mit der Individualisierung, die dem Lehrer zum Stöhnen bringt, diese Forderung. Ja? Mhm. Das könnte ich ja viel leichter tun, wenn mir eine Frage einfällt, die allen dient. Wenn ich zum Beispiel sage, egal in welchem Fach dieses Thema ansteht, und ich sage zu den Kindern, überlegt euch, versucht es aufzuschreiben oder aufzuzeichnen, eure Gedanken zu sammeln. Warum wachsen in Österreich keine Bananen? Zum Beispiel. Da brauche nicht ich einen Vortrag halten, sondern zuerst müssen Kinder begreifen, warum lerne ich eigentlich was über andere Länder oder von mir aus über das Klima oder wir müssen selber drauf kommen. Und dann kriegen sie halt einmal die Frage, warum wachsen bei uns keine Bananen? Oder wie glaubst du, schaut dein Ort, wo du geboren bist, egal ob das Grammerstetten ist oder Wien oder Gnas, wie glaubst du, schaut das aus, wenn du einmal 40 Jahre alt bist? Mhm. Wie meinst du, ist da ein Sommer? Wie meinst du, ist da ein Winter? Und da halte ich eben nicht vorher meinen Vortrag, wo sie dann die Merkmale unseres Klimas kennen müssen. Weißt du?
Da kriegst du halt sehr schnell einen Widerspruch und der ist, naja, das ist für eine Deutschlehrerin, Professorin ja einfach, weil da kann man auch die Fiktive, da kannst du auch ein Essay oder ich weiß jetzt gar nicht, wie man dann wirklich die Fachbezeichnungen hat, ja haben. Aber wenn ich jetzt Mathematiker wäre oder Physiker oder Geograf, dann funktioniert das ja nicht, weil die SchülerInnen müssen ja mal etwas vermittelt bekommen und Wissen anhäufen. Und ich vermittle ihnen ja diesen Reichtum an Wissen. Also da ist mit dem, wie lernt man lernen, noch ziemlich problematisch.
Nein, das macht mich ganz nervös. Benedikt, du machst mich nervös, oh, wenn ich das sage. Weil ich das natürlich, ich mache ja so Seminare für Lehrerinnen, aber das höre ich ganz oft. Zuerst müssen sie einmal still sein und zuhören und was wissen und dann dürfen sie eine Frage stellen. Weißt du, da kann ich mich sofort in einen 15-Jährigen oder eine 14-Jährige hineinversetzen und kriege den Widerspruch, Widerstand, nicht Widerspruch, kriege den Widerstand. Das lerne ich dann nicht. Ja? Also es geht schon darum, dass Jugendliche und Kinder und eigentlich schon vom Kindergarten an in ihrem Denken sozusagen, jetzt muss ich halt das Wort sagen, ernst genommen werden, weil jeder nimmt die Bedürfnisse mal ernst, aber ich meine es jetzt wirklich ernst, ja, dass es für mich ein wertvolles Ergebnis ist, was sich der Kevin in der zweiten Klasse Neue Mittelschule denkt. Und der Kevin weiß, das ist jetzt dazu zu sagen, ja, zu deinem Widerspruch, der Kevin weiß, was ich da jetzt sage, das interessiert meine Lehrerin, aber meine Lehrerin interessiert überhaupt nicht, wie ich das aufschreibe. Ich kann da keinen Fehler machen. Sie will nur, okay. Sie ist sogar meine Übersetzerin, ja, weil ich nicht so gut Deutsch kann vielleicht oder weil ich mich noch nicht so ausdrücken kann oder weil ich eben leistungsschwach bin. Aber die Lehrerin hilft mir, dass ich das, was ich denke, auch dann zum Ausdruck bringen kann in irgendeiner verschriftlichen Form, weil sonst werde ich ja nicht fertig, ja. Eine Frage an 30 Kinder, da muss ja jeder ja mal ein bisschen was aufschreiben, dass wir es zusammensammeln können. Aber es muss eben anders gehen, darum sage ich ja, es geht nicht mit der Matrix, die wir jetzt haben, sondern wir müssen uns das anders überlegen.
Das ändert ja schon die Begriffe, also die Worte, die wir da verwenden, weil du musst lernen, das ist ja, genau. Wichtig. Du musst es lernen.
Auch wenn du nicht weißt, wofür.
Natürlich, das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich sag dir als Lehrer, du musst das lernen. Heißt ja dann auch übertragen, ich weiß, was für dich gut ist. Du brauchst überhaupt nicht überzeugt sein. Du brauchst es auch nicht wissen und verstehen. Eben genau das, was du vorher gemeint hast, was notwendig wäre. Sondern du musst das lernen. Aber die Frage, oder vielleicht auch die Vermittlung, aber das klingt auch alles schon wieder so idealistisch, den jungen Menschen zu interessieren oder grundsätzlich, dass das Interesse da ist oder das Vertrauen.
Ja,
das Interesse. Aber wie weckt man denn so Interesse?
Also, ich bin kein Wunderwutzi, ja.
ich dachte das aber schon.
Naja, ich habe schon viele Ideen, ja. Weil darüber jammern ja viele Lehrer. Sie interessieren sich nichts mehr, sie wollen nichts mehr.
Nur abgelenkt von Instagram ist viel wichtiger.
Hängen in der Früh schon am Handy. Aber vielleicht erzähle ich ein Beispiel, oder? Soll ich ein Beispiel erzählen? Ich habe eine Klasse übernehmen sollen, dürfen, die ganz schwierig war. Also sie hatten im Semester schon mehr nicht genügend als Menschen in der Klasse saßen. Ja, weil es wirklich so eine sogenannte schwierige Klasse, Obizara, sagt man in der Mundart. und es war der Stoff Mittelalter war schon vorgegeben und dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich sie irgendwie? Und dann habe ich mir gedacht, ich muss sie individuell abholen irgendwie. Und dann habe ich gesagt, wir schreiben, also sie, den 1. März, heute ist der 1. März 2019, glaube ich, war das. Aber wir sagen jetzt nicht, es ist 2019, sondern wir sagen, es ist 1219. Oder 1259. Ja. Du hast drei Möglichkeiten, wo du leben kannst. Du kannst auf dem Bauernhof leben oder Burg oder Schloss, ja, Burg, Schloss oder Kloster. Und jetzt stell dir vor, du bist 16 Jahre alt, das war ein 16-Jähriger, wo lebst du? Es ist 9 Uhr am Vormittag, so wie jetzt gerade. Hast du Geschwister? Was hast du heute in der Früh schon erlebt? Wie wird dein Tag weitergehen? Was wirst du einmal tun? Was machen deine Eltern? Mach dir deine Gedanken und versuch sie irgendwie aufzuschreiben. Du weißt, Fehler zählen hier nicht. Mhm. Es geht nur um die Inhalte. Interessant, dass wir das zusammensammeln.
Echt, die Deutschlehrerin sagt, Fehler zählen nicht?
Ja, mhm. Das sagt die Deutschlehrerin. Da kann man anders mal noch drüber debattieren. Mhm. Ja. Aber jetzt war's. Ich erzähle nur dieses Beispiel. Und es kann mir immer kaum wer glauben, aber ich habe es natürlich hunderte Mal ausprobiert mit verschiedensten Fragen. Es wird schlagartig still in der Klasse. Ich gebe Ihnen auch noch ein, tue ich dann noch zusätzlich ein buntes Papier zum Schreiben. Ja, da sucht sich dann jede rosa, gelb, grün aus. Aber es wird ganz still und Sie schreiben, wenn Sie selber gefragt sind, was stelle ich mir vor, 1200, was weiß ich, 50, wie war es da? Und wenn ich da 16 bin, was tue ich da? Die schreiben da dahin, interessanterweise in diesem Fall, weil diese Klasse, weil sie vielleicht auch schon so viel geschimpft wurden, aber das wird jetzt zu detailliert, aber die haben alle, waren alles Bauern. Mhm. Ich hatte immer gedacht, jetzt werden sie schreiben, ich bin der König, ich bin der Ritter, ich bin die Prinzessin, ich bin die Adelige. Sie waren alle Bauern. Sie haben bedauert, dass die Arbeit so schwer ist. Die Mädchen haben geschrieben, dass sie das Kind im Bauch haben von einem Mann, den sie nicht wollen und so weiter. Aber ich will damit nur sagen, das ist eine Möglichkeit, sie zum Denken zu bringen. Sie einfach zu fragen, in ihr System hineinzufragen, in ihre Blackbox, heißt der Fachausdruck, weil ich weiß ja nicht, Benedikt, ich weiß auch nicht, was in deinem Hirn vorgeht, wenn ich jetzt mit dir rede, weißt du? Ich kann nur fragen, mhm, was denkst du, was meinst du, aber ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist die Herausforderung, dass wir mehr in die Gehirne hineinfragen, was stellst du dir vor? Welche Zeile in diesem Fachtext von mir aus über Gentechnik, such dir einen Satz aus, der dich bewegt und den schreib heraus. Und sprich, schreib, was bewegt dich dran? Warum hast du diesen Satz genommen? Was ist da wichtig? Weißt du? Ich rede jetzt nicht darum, geh weg von Deutsch, Gentechnik. Ich rede jetzt auch in jedem Fach, auch in Physik und kann ich sagen, eine Zeile oder ein Phänomen oder was interessiert dich, wenn du diesen Raum betrittst und du siehst überall die Instrumente, von mir aus in Physik, was möchtest du ausprobieren, was möchtest du wissen? Das müssen wir viel mehr fragen, was willst du wissen? Und wenn er dann sagt nichts, dann sage ich, okay, was willst du am ehesten wissen? Such dir drei Dinge aus, die dich interessieren könnten.
Ja. Also, nein, das ist für mich total plausibel und trifft sich ja auch mit meinem Zugang. Mir kam da sofort so ein Begriff in den Sinn, in Überzeugung, dort abzuholen, wo sie sind. Also das sagt man ja auch in anderen Bereichen. Immer, das ist, hat ja nichts nur mit Schule zu tun, sondern wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache, wenn ich einen Diskurs führe, ganz egal, ich muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Weil wenn ich von etwas Astronomischem, was in weiter Ferne ist, was nichts mit meiner persönlichen Realität zu tun hat, erzähle, ist das alles ganz nett. Aber es wird die Menschen nicht interessieren oder es wird viel, viel schwieriger sein, das Interesse zu wecken. Also das, was du beschrieben hast, ist ja, die Schülerinnen dort abzuholen, wo sie sind, in ihrer Lebenswelt und ihnen ein Fenster aufzutun mit der Perspektive, dass sie dann auch schon ein bisschen verstehen, dass dieses Lernen nicht jetzt einfach nur ist, weil du sagst, sie müssen das jetzt lernen.
Für mich. Ja, genau.
Das ist der Lernprozess schon.
Aber da muss ich jetzt wirklich noch was dazu sagen, zu dem, was du da hereingebracht hast, weil ich das ja auch in den Medien ständig höre von PolitikerInnen, die Menschen abholen, wo sie sind. Ja? Mhm. Und da mache ich jetzt eine Unterstellung. Die Unterstellung ist, dass PolitikerInnen und auch LehrerInnen dann darüber nachdenken selber, was kann ich ihnen denn sagen, dass ich sie dort abhole, wo sie sind.
Oder wo glaube ich, dass sie sind. Und ich nehme das als die Realität.
Genau.
Aber da fehlt das, was du vorher gesagt hast, Fragen.
Ich muss wissen zuerst einmal. Und ich
hören. Du musst hören, was sie meinen, wo sie sind.
Ich vermisse das auch in meinem Alltagsleben, auch mit Menschen, die ich liebe oder mit denen ich gerne beisammen bin, dass die viel für mich tun, ja, ist ja eine schöne Beziehung, aber die Frage, wie denkst du?
Ja.
Das ist für mich so eine wichtige Frage. Ich mag mich nicht hineinversetzen, was dem Benedikt, der da jetzt sitzt, was dem schmeckt oder so, sondern was der gerne hören möchte, damit er mich ja mag, sondern ich mag fragen, Benedikt, was ist dir wichtig und wie denkst du zu diesem Thema? Das interessiert mich. Da kommen wir natürlich jetzt zu einem anderen, auch Lernthema. Wie gehe ich mit dem um? Mag ich lernen von denen, die ganz anders sind als ich?
Darf ich da vorher noch,
ja?
Das finde ich spannend, aber ich würde noch was einwerfen. Das mit dem Abholen, also zu wissen, wie der denkt. Ich meine, wenn du jetzt der Schulsituation beschreibst, eben du hast 25 bis 30 SchülerInnen vor dir sitzen, dann ist ja das Problem, dass dir das ganz schwer gelingt, weil du kannst ja nicht 25, 30 Einzelgespräche führen oder mal mit jedem auf einen Kaffee gehen und herausfinden, wo sie stehen. Mich hat's getriggert in einem ganz anderen Bereich, nämlich in meinem Feld jetzt journalistisch mit Politik und so weiter. Man macht ja, und ich bin auch überzeugt, dass es das braucht, BürgerInnen-Dialoge. Also das heißt, dass Politiker, deren Glaubwürdigkeit und deren Vertrauenswerte sowieso im Keller sind, und ich habe das ja auch schon oft die Frage gestellt, auch PolitikerInnen, ihr müsst zu den Leuten gehen, ihr müsst hören, wo sie stehen, was sie denken, was sie wollen. Und da ist ja ein Begriff, der mich dann triggert, wo das Gefühl geben, dass ihr sie hört, was ja völlig, also das Gefühl, das ist schon so ein Rot, dass da Leuten auch schon die Alarmglocken. Aber was ich meine ist, gut, bei diesen Bürgerdialogen würde ich dann kritisieren, passiert ja meistens das, dass dann sowieso der Politiker oder die Politikerin dort steht und das nützt, um denen zu sagen, aber das macht ich so und ich mache das sowieso besser. Also für mich erfüllt es dann nicht den Anspruch eines Bürgerdialogs, weil es ist dann letztendlich, wenn wir uns ehrlich sind, doch wieder ein Monolog und der Politiker oder die Politikerin sagt, was ihre oder seine Politik ist. Naja, aber dieses, also da würden dir schon viele widersprechen, gerade jetzt in der Schule, die dann sagen, ja, wissen wir eh, Elsbeth Kosmeier, ist alles nett und schön, das machen wir hin und wieder, aber im regulären Unterricht ist das nicht umsetzbar. Hm. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, was du für eine Rückmeldung kriegst, wenn du das in einem Vortrag sagst, dann kriegst du schon Euphorie, kann man das vorstellen, ich bin ja auch schon mal da im Vortrag von dir gesessen, Aufbruch, genau so gehört's, aber die Praxis schaut dann doch anders aus.
Und warum? Warum schaut die Praxis anders aus? Wenn ich als eine, die Lehrende ist, ja, wir reden ja heute über das Lernen, aber da braucht es natürlich auch die Lehrenden dazu und in der Schule sind das halt nun mal die Lehrer. Jetzt gehe ich da vor eine Klasse und will denen von mir aus etwas beibringen über Afrika.
Mhm.
Nehmen wir mal. Und dann mit welcher, was ist da in meinem Kopf, wenn ich glaube, ich muss jetzt einen guten Vortrag über Afrika halten. Ich muss auf die Tafel schreiben, die Einwohner, dann die verschiedenen Klimazonen und die Landschaftszonen. Und das müssen Sie aufschreiben, weil das ist das Wesentliche von Afrika. Mhm. Und das müssen Sie dann lernen. Und dann habe ich als Lehrerin das Gefühl, heute habe ich einen guten Stoff gemacht und habe über Afrika. Woher kommt das? Wer sagt das, dass das
ein guter... Das steht im Lehrplan.
Nein,
ich tue jetzt provozieren.
Ja, ich tue
dir
eh.
Das ist, steht im Lehrplan. Und das Zweite ist, es ist abprüfbar. Es ist prüfbar.
Das ist weil, das Problem. Das weil, ist und, Hauptproblem.
Weil ich höre das oft, also ich höre oft, wenn ich mit LehrerInnen spreche, auch wenn man so redet, zum Beispiel Europa in der Schule und so weiter, und dann höre ich oft, wir haben so einen Stress und es ist so schwierig und in der Oberstufe, AHS oder BHS, geht es dann sowieso darum, ja, ich mache das gerne im Unterricht, aber es muss maturrelevant sein, weil ich muss ja schon im Hinterkopf überlegen, was arbeite ich dann für eine Frage zur Matura, für diese, wie sagt man, der Themen, den Themenkatalog oder Fragenkatalog und so weiter. Aber das, was du beschrieben hast mit Afrika, funktioniert natürlich gut, weil dann kann ich nächste Woche eine Stundenwiederholung machen und ich kriege genau das Replizierte.
Ja, und was haben die Schüler gelernt? Die SchülerInnen, bei uns geht es ja da in unserem Podcast ums Lernen, weißt du? Und wenn ich möchte, wenn ich jetzt sagen, meine denkende Lehrerin bin, die noch denkt über das Ganze, weil ich bin ja Teil des Systems und muss natürlich auch sagen zu mir selbst, unterrichten heißt nicht tun, was irgendein Buch sagt. Dass ich muss ja auch wissen, was ich tue, wenn ich tue, was ich tue. Ja? Und was lernen die Kinder in der Schule, wenn sie von der Tafel etwas abschreiben oder im Buch unterstreichen, das dann lernen und bei einem Test wiedergeben? Was haben sie dann gelernt, außer dass Schule mühsam ist, dass die Lehrerin gerade beim Friseur war,
dass sie schlecht gelaunt ist.
Oder jemand einen Fleck hatte auf der Hose, das lernen sie ja dann schon auch. Ja. Aber weißt du, ich glaube, die Lehrerin und der Lehrer muss auch wissen, selber, unabhängig von Lehrplan und Buch, ja, es ist ja meistens, wenn die Menschen von Lehrplan sprechen, meinen sie ja das Buch. Und das Buch ist ja nur eine Übersetzung des Lehrplans für alle verschiedenen Denkarten. Das Buch ist ja nicht Pflicht.
Der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja.
Aber es ist auch praktisch. Weil, also für einen überforderten Lehrer ist es wirklich immer praktisch. Ja. Weil wenn du keine Zeit gehabt hast, ich sage es jetzt sehr provokativ und fern der Schule, aber ich stelle es mir einfach so vor.
Hast du festhalten am
Hoch. Ja, du hast keine Zeit gehabt. Das Wochenende war mit Familie sehr busy und so. Und du hast keine Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Würde ich nie unterstellen, dass Lernen so geht. Aber für den Fall des Falles kannst du einfach sagen, bitte Seite 35 im Buch und erarbeitet jetzt einmal das Kapitel.
Ja, aber wenn es mich nicht interessiert, dann brauche ich es gleich gar nicht zu unterrichten. Ja? Ich muss selber wissen, warum. Zum Beispiel, wenn ich Afrika nehme, das wieder, greife das noch einmal auf, dann muss ich schon eine Idee haben, warum sollen meine Schülerinnen und Schüler jetzt über Afrika was lernen? Jetzt je nachdem, was ich für ein Mensch bin, das ist individuell. Mhm. Weil vielleicht will ich ihnen über Afrika was lernen, weil ich weiß, um diese unglaubliche Schönheit dieses Kontinents, ja, von dem wir in Europa da keine Ahnung haben, weil er so kraftvoll ist, so vital, gehe ich anders heran. Ja? Oder ich mache Afrika, ich möchte Afrika nahebringen, weil es, obwohl es so ein tolles Land ist, irgendwie das Armenhaus der Welt ist oder das am meisten Benachteiligte. Oder
die Naturkatastrophen.
Ja.
Oder nicht nur die schönen Savannen mit den vielen Tieren und was wir da alles an schönen Tierdokus zeigen könnten und wie wunderbar, sondern auch die Dramatik, wie die Menschen ihren Lebensraum verlieren.
Und dann ist doch jede Zeit wert, dass ich zuerst einmal frage, wenn du an Afrika denkst, du hast schon je nach Alter, ja, irgendwas schon einmal gehört, gelesen. Was fällt dir ein zu Afrika? Was könnte dich interessieren an Afrika? Und da ist alles möglich. Ja, all für mich. Und wenn ein Kind hinschreibt, ich verstehe nicht, mein Papa sagt immer, die haben nichts und sind,
was weiß ich. Und die wollen alle zu uns.
Bloßfüßig, ja, und dann wollen sie zu uns oder sie schlagen sich trotzdem gegenseitig die Schädel ein. Mhm. Ist egal, ja. Oder ein Kind sagt, meine Eltern waren in Kenia und haben, was weiß ich, ein Nashorn gesehen. Ist völlig egal, aber du hast dann ein durch über die Kinder. Du hast sie abgeholt, ja. Über die Kinder hast du dann ein Bild von Afrika. Und dann hast du natürlich als Lehrer die Aufgabe, jetzt kannst du dich nicht mehr wo anhalten, weil jetzt musst du aus dem heraus, was die Kinder dir servieren, das Fachwissen stricken. Ja? Weil natürlich ist das Ziel nicht, dass du die Kinder gut unterhältst, sondern das Ziel ist, dass sie am Ende viel können, dass du sozusagen den Lehrplan erfüllst.
Und wie würdest du das machen? Weil ich habe mir jetzt, wie du das jetzt gerade geschildert hast, vorgestellt, du würdest vor, ich sage jetzt einmal, 20 GeografielehrerInnen stehen und würdest es denen so vermitteln. Die haben aber alle den Druck, dass sie eine Wissensvermittlung machen müssen, so wie es im Lehrplan steht und wie man es erwartet oder vielleicht dann eben für Prüfungen oder Schularbeiten oder dann letztendlich die Matura. Und da wäre meine Frage schon, wie funktioniert das dann, damit es quasi systemkonform ist?
Ja, also wenn ich Glück habe, ja, sind das offene Lehrerinnen und Lehrer, weil natürlich muss ich anders tun dann im Unterricht. Ja.
Also ich mache dann schon meinen Stoff. Aber wie schaut das aus?
Natürlich, aber ich gehe von einer Idee aus, damit ich selber einmal den Sinn weiß. Ja, bei mir sagen immer Lehrer, ja, aber wenn es im Lehrplan steht, dann muss ich halt, wie es einmal war, die Farne und Flechten machen. Und das interessiert mich nicht und die Schüler interessiert es auch nicht, aber es steht halt im Buch. Dann sage ich, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Entweder sie unterrichten es gar nicht, weil es kommt eh nichts rüber. Es geht ja nichts hinein ins System.
Okay.
Ja, so meine ich, kommt nichts rüber. Sie lernen dir's, aber es tangiert sie nicht. Es triggert sie nichts an und es bewegt sie nichts. Oder, das ist ihre Aufgabe als Lehrerin, wenn sie glauben, Flechte und Fahne sind ganz wichtig, dann müssen sie sich so lange hinsetzen, bis sie selber eine Begeisterung spüren, eine sogenannte Art Kernidee haben. Warum soll ich als Mensch, der hier lebt, etwas wissen über Flechten? Dann sagt zum Beispiel dieser Lehrer, ein Biologielehrer, zu mir, ja, und wie soll das gehen? Dann habe ich, ja, ich muss ja dann ganz spontan reagieren, weil es ja auch nicht mein Fach ist. Und das war eine neue Mittelschule. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann jetzt nichts Fachrichtiges sagen, aber wenn ich das höre, Flechten, dann fällt mir zum Beispiel ein, wenn noch gar nichts wächst auf einem kahlen Felsen und dann wird ein durch den Wind ein bisschen Erde, ganz wenig braucht es nur angeweht, schon entstehen Flechten. Dann denke ich mir, wow, wie stark ist denn das Leben? Ja, und dann denke ich mir, na, das hat wohl einen Sinn, über Flechten was zu lernen, weil da hat doch wohl, das sind so Pioniere des Lebens. Und vielleicht gibt es auch noch andere Pioniere des Lebens, mit denen man sich da beschäftigen kann. Und vielleicht wissen da die Kinder auch etwas oder vielleicht wollen sie auf die Suche gehen, wo sie Flechten finden können. Und wir haben dann verschiedene Arten und wir können sie unter dem Mikroskop anschauen, was man da Schönes sieht. Benedikt, ich tue jetzt ein bisschen dahin fantasieren. Ja? Ich bin keine Biologielehrerin, aber du siehst, glaube ich, wie es gehen kann, oder?
Das Potenzial.
Sonst hat es keinen Sinn.
Ich meine, weißt du, du hast mich gerade jetzt mit den Flechten getriggert. Nein, aus einem anderen Grund. Also nicht in der Schule, sondern dann schon später an der Uni im Philosophiestudium, hat mein damaliger, mein Professor, der mir sehr viel bedeutet hat, also von der viele Seminare bei ihm gemacht und Thema Flechten, kann ich mich erinnern, wie er uns plötzlich einfach vermittelt hat und gesagt hat, wissen Sie, meine Damen und Herren, wissen Sie, dass es auf der ganzen Welt alleine über 30 laufende Zeitschriften gibt, die sich nur mit Flechten beschäftigen.
Ja, stell dir vor.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt oder vielleicht gibt es auch viel mehr. Das ist noch lange zurück. Aber das finde ich jetzt eben das Spannende. Ja. Also, und das ist ja auch meine Erfahrung, darüber werden wir sicher auch noch reden, mit dieser Flut und dieser, was auch dieser, eben was dafür steht, das Beispiel, dass es da über 30 laufende Zeitschriften über Flechten gibt. Also es gibt so viel Wissen und ich kann immer nur ein bisschen was davon bekommen. Also das steht für mich da. Aber zu dem zurück, mit dem Kennenlernen. Also es ist das Interessieren, aber es ist ja gleichzeitig, und das habe ich jetzt auch gemeint mit diesem Beispiel der Vielfalt und des vielen und des zu vielen Wissen, dem steht ja dann oft auch sehr schnell entgegen, ich kann das ja ohnehin nicht alles wissen.
Ja. Nein, ich gebe dir schon recht. Ich hänge noch ein bisschen auch bei diesem Professor, weil ich denke, wie großartig, ja, das wäre so eine, wenn ich denke, man erzählt diese Geschichte als Einstieg in der Schule, dann wird es welche geben, die sagen, das müssen Spinner sein, die sich mit einer Zeitschrift über Flechten beschäftigen. Und jetzt kommt es eben darauf an. Und da bin ich jetzt so bei dem Interesse wecken und drüber nachdenken, sozusagen, was könnte dich an Flechten interessieren? Du kannst es jetzt abtun. Ja? Ich muss dir als Schüler ja beibringen, wie man denkt. Ich muss dir ja auch die Kompetenz beibringen, dass das Fremde auch was Spannendes sein kann. Ja? Mhm. Ich lasse nicht gelten, wenn du sagst, das sind Trotteln. Die sich mit einer Zeitschrift über Flechten beschäftigen, sondern ich würde dann sagen zum Schüler, stell bitte eine andere Frage. Stell die Frage, was könnte es sein, dass diesen Menschen an Flechten interessiert? Weil was könnte dich interessieren an Flechten? Also in der Fachsprache nennt man das, ein Unterricht kann lehrerorientiert sein. Wo der Lehrer die Verantwortung übernimmt, sich was ausdenkt, ich rede immer nur von guten Lehrerinnen, ja. Ich rede jetzt nicht von denen, denen alles wurscht ist, weil die haben wir leider auch, aber.
Also wirklich? Ich dachte, die gibt's eh nicht.
Ja, nein, sagen wir. Sondern von guten Lehrerinnen und die, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, und die überlegen sich oft sehr genau, oder welche Aufgabe gebe ich der Susanne und welche, und zerspragen sich und schlittern fast ins Burnout hinein, weil sie, aber sie bleiben immer lehrerorientiert. Sie denken immer selber und sie übernehmen die Verantwortung und sie geben die Hausübung, wo die Schülerinnen dann zu mir gesagt haben, ich war gestern so schlecht drauf, ich hab ihnen nichts schreiben können, aber heute setze ich mich hin und schreibe ihnen was. Und
dann habe ich gesagt, ich schreibe ihnen etwas, was ich glaube, was sie glücklich macht.
Ja, dann habe ich gesagt, liebe Dagmar, du brauchst mir nichts schreiben. Ja, weil das Wort Hausübung, ich habe das abgeschafft, weil das ja auch so lehrerorientiert ist. Und das Gegenteil nennt man lernerorientiert, dass Lehrerin sich schlau macht, und da muss sie ihn fragen, das kann sie sich nicht selber ausdenken, sich schlau macht, wo stehen die? Was würden die sagen? Von mir aus auch, das geht sogar so, es gibt einen Standard, wie man Schülerinnen und Schüler beibringen kann, jetzt gehe ich in die Volksschule, wie man über den Zehner rechnet. Ja, das gibt's einen guten Standard, wie man das gut vermittelt als Lehrerin, lehrerorientiert. Und eine Lehrerin ist fast mit Tränen in den Augen zu mir gekommen im zweiten Teil des Seminars, ein paar zwei Wochen später und hat gesagt, stellen Sie sich vor, ich habe die Schülerinnen gefragt, wenn du jetzt 8 + 7 rechnen sollst, wie könntest du das machen? Probier's. Und dann habe ich 5 verschiedene, von der ganzen Klasse, 5 verschiedene Arten bekommen, wie sich oft mit der Kirche ums Kreuz, wie die da denken, ja, das sagen, eine hat gesagt, na, da rechne ich 10 dazu, das kann ich gut, 8 + 10 ist 18, aber wenn ich jetzt nur 7 brauche, muss ich 3 wieder wegtun. Also ist 8 + 7 15. Und so haben sich diese 7-jährigen Kinder ihre eigenen Gedanken gemacht und die Lehrerin hat das dann eben zusammengesammelt und auch gesagt, geschätzt, welche Kinder da welche Ideen hatten und was sich. Und sie hat auch einen Vorschlag gemacht, wie sie das tun würde. Mhm. Ja, und so haben sie sich dann geeinigt. Aber sie hat zuerst die Kinder denken lassen und jede hat schon einmal über ein Zehnerrechnen für sich ausprobiert. Das ist der Zauber.
Und ich verstehe dein Beispiel, wenn ich jetzt versuche, das nachzuvollziehen. Also ich würde sagen, was da passiert ist, ist, dass die Lehrerin einmal geschafft hat, dass die SchülerInnen sich selber versucht haben, einen Lösungsweg zu erarbeiten. Und weil sie sich das auseinandergesetzt haben damit, sind sie offen, vielleicht eben dann andere Möglichkeiten zu hören oder vielleicht überzeugt zu werden über die einfachste oder was wir dann so nennen, unter Anführungszeichen, den richtigen Weg, also das, was man dann eigentlich lehrend vermitteln möchte. Finde ich total plausibel.
Du hast jetzt das Wort als Verb schon verwendet, außer sie haben sich auseinandergesetzt. Und das, finde ich, ist das Zauberwort. Schule, denken bedeutet auch Auseinandersetzung. Weißt du? Und das ist so das, worauf es ganz wichtig ankommt. Wie kriege ich meine Schülerinnen in die Auseinandersetzung? Mhm. Es geht nicht darum, dass ich sie sozusagen immer begeistern kann. Das kann ich vielleicht nicht, weil die interessieren sich für andere Fächer oder für gar nichts oder so. Ich muss sie in die Auseinandersetzung, und jetzt nehme ich ein schlimmes Wort, zwingen. Ja, wenn ich,
ja, aber mit einer positiven Absicht, einer guten Absicht.
Mit der guten Frage. Also ich zwinge sie in die Auseinandersetzung, wenn ich sage, schreib auf, ja, oder versuche aufzuschreiben, Fehler zählen nicht bei Auseinandersetzungsfragen. Mhm. Das ist immer klar. Schreib auf, warum du in ein klassisches Live-Konzert gehen würdest und warum nicht. Versuche überall mindestens, also das ist sehr wichtig, dass man da auch sich nicht gleich zufrieden gibt, 3 Gründe anzuführen. 3, warum du hingehen würdest und 3, warum du nicht hingehen würdest. Mhm. Und das schreib auf. Und dann schau mal, wie das steht in der Klasse. Und so. Das ist Lehrerorientierung. Und dann habe ich ihn zur Auseinandersetzung gezwungen. Weil er hat, diese Schülerin oder diese Schüler hat sich dann überlegen müssen, ja, weil das ist ja auch eine wertvolle Prozessleistung in der Schule, zum Beispiel Musikunterricht, ja, warum gehe ich in ein Konzert und warum gehe ich nicht? Von mir aus in ein klassisches, ist egal, wie ich das sage. Dann ist sie automatisch in der Auseinandersetzung, ob sie das interessiert oder nicht. Und natürlich zur Leistungsfeststellung muss man dann sagen, natürlich sind das wertvolle Prozessleistungen, die dann auch, es gibt verschiedene Grade der Auseinandersetzung. Ja, wenn ich das lese und ich merke, die hat sich wirklich, will die auf die eine gute Antwort geben und sie hat sich selber intensiv auseinandergesetzt, dann kriegt es 3 Punkte, zum Beispiel.
Aber es geht ja dann auch um die Präsentation und den Diskurs.
Alles zusammen. Und wenn sie nur hinschreibt, weil es mich nicht freut, dann schreibe ich daneben, sorry, liebe Almira, das ist keine Auseinandersetzung.
Das ist Resignation.
Ja, genau. Also ich schreibe mir dazu, das habe ich, glaube ich, 1000 Mal gesagt schon in meinem Leben, die Auseinandersetzung beginnt beim Weil.
Ja, beim Weil? Wie meinst du das?
Naja, ich gehe nicht gerne in ein Konzert, weil.
Ah ja.
Mhm. Und dann auch nicht nur, weil es blöd ist, das ist dann auch nur ein hingeschmissenes Statement, sondern dann muss ich auch, warum ist es für mich blöd? Was hindert mich?
Aber das ist ja, das sagst du ja dann mit dem individuellen Zugang und nicht mit dem Allgemeinen, ja, weil man so allgemein sagt, sondern die Auseinandersetzung ist ja dann wirklich das
individuell.
Subjektive.
Und das lasse ich gelten, das steht dann eben in der Klasse. Das ist ja das Spannende. Also für mich hat das den Unterricht in den letzten 15 Jahren, als ich genau so unterrichtet habe, so spannend gemacht, weil ich habe dann nicht meine Idee. Ich kann mir den Mund franzig reden, was so toll ist an einem klassischen Konzert. Mhm. Ja, und wenn man das live sieht, ist es noch wesentlich toller, wenn ich dem Oboisten zuschauen kann und den Cellisten und so, dieses Erlebnis. Das kann ich 1000 Mal sagen und es kommt nicht drüber, als wenn dann auf einmal von den 25 Kindern, nehmen wir an, das sind jetzt 13-Jährige, und dann schreiben manche, meine Eltern gehen auch dort nicht hin, und da habe ich halt solche, die das eher ablehnen, aus verschiedenen Gründen, die ich dann auch aufzählen kann. Aber ich habe dann auch vielleicht 3, die sagen, es ist für mich wunderbar, ich bin dann in einer anderen Welt. Ja, oder manchmal kann ich dann auch schön weinen, wenn ich mir ein klassisches Konzert anhöre. Oder viel mehr Ideen, als ich selber habe, kriege ich dann, wenn ich sehe, wie die Kinder denken. Und für die Kinder ist das auch spannend, wenn sie nicht nur der Lehrerin zuhören, sondern wenn sie sehen, was ist in unserer Klasse da alles an Statements? Und ich habe geglaubt, alle denken so wie ich.
Ja, aber das ist wirklich, also das Stichwort Auseinandersetzung.
Ja.
Ich denke da gerade, bei mir laufen da unterschiedliche Filme gerade ab und im Durchdenken. Naja, aber es trifft sich schon mit meiner Erfahrung auch in meinen Aktivitäten oder Arbeitsbereichen.
Ja, auch im Leben, ja.
Natürlich, weil wenn du die Menschen etwas fragst, also jetzt so allgemein, wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Bereich Europapolitik oder eben Menschen frage, was bedeutet für dich Europa, was bringt dir Europa, so diese
typischen... Das ist die richtige Frage.
Naja, die typischen Fragen.
Ja.
Aber ich finde es ja, und deswegen, das war jetzt gerade so mein Nachdenken in meinem Bereich, weil ich oft überrascht bin. Und wenn ich jetzt denke, ich arbeite so seit 10 Jahren mit dem Thema Europa und diese Frage, was ist für dich Europa, was bringt dir Europa, welche Perspektiven gibt dir Europa, die ist in diesen 10 Jahren immer gleich geblieben, weil es so eine Kernfrage ist der Auseinandersetzung.
Genau.
Ich bin aber trotzdem überrascht und deswegen kreise ich jetzt diese Fragestellung, dass die Antworten dann halt sehr oberflächlich und sehr zurückhaltend sind. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber da kommen halt so die klassischen Antworten. Bei Europa ist es halt, was weiß ich, Reisefreiheit, okay, jetzt ein bisschen eingeschränkt, Euro und für junge Leute Erasmus und so weiter. Und dann hat sich's aber schon. Vielleicht kommt dann bei jungen Leuten nur Roaming und so. Also da steht für mich jetzt in ganz großen Lettern Auseinandersetzung darüber.
Da haben wir ja jetzt, also ich finde großartig, Benedikt, weil da haben wir jetzt überhaupt das Überwort fürs Lernen.
Ja, das ist für mich sehr total.
Und wie sollen sich Menschen wie sollen Menschen eine Frage beantworten, was ist für dich Europa, wenn sie nicht irgendwo, das kann man von den Eltern lernen, aber vor allem die Schule wäre dafür zuständig. In der Schule muss man die Auseinandersetzung lernen. Das hilft ja nichts. Das muss man lernen. Natürlich, ich kann von mir sagen, ich war immer der Typ dafür, weil ich halt ein weil Lernen ein Teil von mir ist, ja, neugierig bin, kann natürlich auch, so wie ich zuerst am Anfang gesagt habe, dass ich so viel gelernt habe von meiner Arbeit als Putzfrau in der Dresdner Bank in Stuttgart, ja, hätte ich natürlich einfach machen können und froh sein um die, was weiß ich, paar Euro, die ich gekriegt habe. Aber ich habe mich natürlich auch auseinandergesetzt. Was hat das mit mir gemacht, dass ich fast sagen wollte dem Bankbeamten, ich habe schon die Matura, ich studiere bereits, weil ich mich so abgewertet gefühlt habe und so. Ja, also die Auseinandersetzung ist auch der Weg zur Reflexion, zum reflektierten Umgang mit allem im Leben. Und das muss man in der Schule lernen und nicht nur tun, was der Lehrer sagt. Also das finde ich großartig, dass wir jetzt schon in unserem ersten Podcast dieses wichtige Wort da so stehen haben. Also für mich ist das eine Überschrift.
Die Überschrift lassen wir jetzt einmal so stehen, aber wir reden weiter. Und ja, Leben lernen, die große Aufgabe, also Auseinandersetzung.
Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Danke, Benedikt.